Han Kang, 1970 geboren im südkoreanischen Gwangju, stammt aus einer literarischen Familie, wo viel geschrieben wird. Und neben der Begeisterung für das, was Sprache alles kann, ist für sie die bildende Kunst auch sehr wichtig. Das werden wir gleich im Materialgespräch noch ein bisschen vertiefen. Die Vegetarierin ist ein Roman über die Verweigerung einer Frau. Yong-hye will nicht nur kein Fleisch essen, was schon für sich genommen in Korea ein Problem ist, sondern sie hegt den Wunsch, sich in eine Pflanze zu verwandeln. Der Roman wird in drei Teilen aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt. Zuerst vom irritierten und immer wütenderen Ehemann, denn schließlich widersetzt sie sich der Konvention. Im zweiten Teil von dem Schwager, einem verkrachten Konzeptkünstler, der aus ihr ein Kunstprojekt machen will und hinterher auch einen erotischen Film. Und drittens aus der Personalperspektive der überforderten Schwester, die sie in der Psychiatrie besucht, wo sie schließlich landet und merkt, dass sie sie nicht mehr erreichen kann. Durch die Nahrungsverweigerung, Pflanzen essen ja nichts, führt Yong-hyes Weg direkt in den Tod. Das ist eine beklemmende Parabel über sich verändernde, auflösende Körperlichkeit, über Verweigerung versus Konformismus, über Formen der Gewalt. Diesen Themen werden wir noch weiter nachgehen. Jetzt eine kurze Lesung zum Kennenlernen des Buches. Han Kang wird einige Passagen auf Koreanisch lesen. Aus der deutschen Übersetzung von Ki Yang Lee lese ich, weil sie ja nicht da ist leider, wie vorhin schon gesagt wurde. Zu dieser Übersetzung möchte ich aber noch hervorhebend sagen, dass die verschiedenen Stimmen und Tonlagen dieser drei Teile, die sehr unterschiedlich sind, wirklich besonders eindringlich und literarisch wertvoll von der Übersetzerin gestaltet wurden im Deutschen. Wie immer ist die Lesung selbst ohne Verdolmetschung. Nachher beim Materialgespräch gibt es dann drei Sprachen. Wir wollen als Auftakt allerdings den allerersten Satz aus einer Erzählung von Han Kang aus dem Jahre 2000 lesen, Die Früchte meiner Frau, denn dort wird eine Frau tatsächlich zur Topfpflanze, wird von ihrem Mann begossen und verwelkt dann irgendwann. Das ist keine düstere Geschichte, das ist eher magischer Realismus, aber dieses Thema beschäftigt die Autorin schon seit den 90er Jahren. Der erste Satz von Die Früchte meiner Frau. Aus der Erzählung from the story. The first sentence.
Okay. I'm going to read the first passage. 아내가 채식을 시작하기 전까지 나는 그녀가 특별한 사람이라고 생각한 적이 없었다. 솔직히 말하자면 아내를 처음 만났을 때 끌리지도 않았다. 크지도 작지도 않은 키, 길지도 짧지도 않은 단발머리, 각질이 일어난 노르스름한 피부, 외꺼풀 눈에 약간 튀어나온 광대뼈, 개성 있어 보이는 것을 두려워하는 듯한 무채색의 옷차림, 가장 단순한 디자인의 검은 구두를 신고 그녀는 내가 기다리는 테이블로 다가왔다. 빠르지도 느리지도 힘있지도 가냘프지도 않은 걸음걸이로.
Der erste Satz der Erzählung lautet, es muss irgendwann Ende Mai gewesen sein, als ich zum ersten Mal diese sonderbaren blauen Flecken am Körper meiner Frau bemerkte. Wenn Sie jetzt den Anfang aus Die Vegetarierin hören, werden Sie merken, wo die Parallele liegt. Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar. Um ehrlich zu sein, fand ich sie bei unserer ersten Begegnung nicht einmal attraktiv. Mittelgroß, ein Topfschnitt, irgendwo zwischen kurz und lang, gelbliche, unreine Haut. Schlupflider und dominante Wangenknochen. Ihre farblose Kleidung zeugte von ihrer Scheu, etwas von sich preiszugeben. Als sie sich dem Tisch näherte, an dem ich auf sie wartete, fielen mir ihre Schuhe auf. Es waren die schlichtesten schwarzen Schuhe, die man sich nur vorstellen kann. Und dann dieser Gang, nicht schnell, nicht langsam, nicht raumgreifend und auch nicht tippelnd. So fühlte ich mich weder von ihr angezogen noch abgestoßen und sah daher keinen Grund, sie nicht zu heiraten. Ihr Mangel an Ausstrahlung, ihr fehlender Esprit und Charme kam mir im Grunde genommen sehr gelegen. Das ist der Einstieg. Im dritten Teil beschäftigt sich, wie gesagt, ihre jüngere Schwester, die die Pflicht der Pflege sozusagen automatisch übernehmen muss, auf dem Wege, um sie in der psychiatrischen Klinik zu besuchen. Auch hier werden wir den Anfang auf Koreanisch hören.
This book has three sections and I think the third section is the most important and I'm going to read just three passages of it. 그녀는 비에 젖은 도로를 바라보며 서 있다. 마서급 터미널 건너편의 버스 정류장이다. 거대한 화물차들이 굉음을 내며 1차선을 질주해 지나간다. 빗발은 그녀의 우산을 뚫고 들어올 듯 거세다. 그녀는 아주 젊지 않다. 딱히 미인이라고 부르기도 어렵다. 다만 목선이 고운 편이고 눈매가 서글서글하다. 자연스러워 보이는 옅은 화장을 했으며 흰 반소매 블라우스는 구김없이 청결하다. 누구에게든 호감을 줄 법한 그 단정한 인상 덕분에 희미하게 얼굴에 베어있는 그늘은 그다지 눈에 띄지 않는다. 그녀의 눈이 잠시 빛난다. 기다리던 버스가 멀리서 모습을 드러냈기 때문이다. 그녀는 차도로 내려가 팔을 뻗는다. 맹렬히 달려오던 버스가 속력을 늦추는 것을 본다. 축성정신병원 가지요? 늦은 중년의 버스기사가 고개를 끄덕이며 올라오라는 손짓을 한다. 차비를 낸 뒤 앉을 의자를 찾는 그녀의 눈에 승객들의 얼굴이 들어온다. 모두 그녀를 주시하고 있다. 환자인가? 보호자인가? 어디 이상한 구석은 없나? 의심과 경계, 혐오와 호기심이 얽힌 그들의 시선을 그녀는 익숙하게 외면한다.
Sie steht an einer Haltestelle gegenüber dem Busbahnhof in Masok und betrachtet die regennasse Straße. Die Tropfen prasseln heftig auf ihren Regenschirm. Es fehlt nicht viel und sie durchlöchern ihn. Sie ist nicht mehr jung und auch nicht sonderlich schön. Aber ihr Nacken beschreibt eine elegante Linie und sie hat ehrliche Augen. Sie ist geschminkt, aber sehr dezent und ihre fleckenlose Bluse ist tadellos gebügelt. Der gute Eindruck, den ihre Erscheinung hinterlässt, bringt ihr viel Sympathien ein. Darüber übersieht man leicht den Schatten, der auf ihrem Gesicht liegt. Ihre Augen blitzen erfreut auf. Der Bus, auf den sie wartet, ist in der Ferne zu erkennen. Sie tritt auf die Straße und gibt ein Handzeichen. Das Fahrzeug, das mit großer Geschwindigkeit näher kommt, bremst abrupt ab. Halten Sie bei der psychiatrischen Klinik in Chukseong? Der Fahrer, ein Mitfünfziger, nickt und bedeutet ihr einzusteigen. Sie bezahlt und während sie sich nach einem Sitzplatz umschaut, fällt ihr auf, dass die anderen Passagiere sie neugierig taxieren. Ist sie eine Kranke oder besucht sie jemanden aus der Familie? Hat sie etwas Irres an sich? Argwohn, Misstrauen, Feindseligkeit und Neugier sind in ihren Blicken zu lesen. Sie kümmert sich nicht darum. Sie ist daran gewöhnt. Der Bus beschleunigt auf der regennassen Straße. Mühsam ihr Gleichgewicht haltend, wankt sie im Gang nach hinten. Dort sind zwei nebeneinander liegende Sitze frei und sie entscheidet sich für den Fensterplatz. Aus ihrer Handtasche kramt sie ein Papiertaschentuch heraus und wischt die beschlagene Scheibe frei. Mit dem selbstbewussten Blick einer Frau, die an Einsamkeit gewöhnt ist, betrachtet sie die Regentropfen, die gegen das Fenster prasseln. Hinter Masok führt die Straße durch einen Wald, der durch den sintflutartigen Juniregen wie eine riesige Bestie wirkt, bereit loszubrüllen. Als der Bus den Anstieg am Chukseong-Berg erreicht, wird die Straße schmaler und kurviger. Der Wald rückt näher heran, sein nasser Körper wiegt sich hin und her. War es hier irgendwo gewesen? Hatte man vor 3 Monaten ihre Schwester Yong-hye hier gefunden? Sie stellt sich dunkle Winkel vor, versteckt unter von Sturm und Regen gepeitschten Bäumen. Schließlich wendet sie sich ab. Man hatte ihr gesagt, Yong-hye sei bei einem unbewachten Spaziergang verschwunden, zwischen 2 und 3 Uhr am Nachmittag. Der Himmel war bedeckt gewesen, aber es regnete noch nicht, sodass den leichteren Fällen erlaubt worden war, wie gewöhnlich spazieren zu gehen. Um 3 Uhr stellte das Pflegepersonal fest, dass Yong-hye nicht zurückgekehrt war. Es begann zu regnen. Alle Angestellten der Klinik wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Die Bürokräfte sperrten sofort die Zufahrt ab, damit kein Bus und kein Taxi mehr passieren konnte. Entweder war die Verschwundene schon in Masok, wenn sie es aus den Bergen herausgeschafft hatte, oder sie war tiefer in den Wald hineingeraten. Je weiter der Nachmittag voranschritt, desto dichter wurde der Regen. Wegen des schlechten Wetters wurde es früher dunkel, als es im März eigentlich üblich war. Es war Glück, oder wie ihr Arzt meinte, ein Wunder, dass Yonghye während der systematischen Durchsuchung des Waldes von einem Pfleger gefunden wurde. Sie stand zwischen tropfenden Bäumen an einem abgelegenen Abhang mitten im Wald, unbeweglich, als sei sie einer von ihnen. Sie war mit ihrem 6-jährigen Sohn Zhu beim Arzt, als sie gegen 4 Uhr nachmittags die Nachricht erhielt, dass ihre Schwester verschwunden sei. Seit 5 Tagen schon hatte Zhu über 40 Grad Fieber und sie war mit ihm in die Praxis gefahren, um seine Lungen röntgen zu lassen. Der Junge stand vor dem Röntgengerät und blickte unruhig von seiner Mutter zum Assistenten, der sich hinter einer Scheibe befand, als ihr Telefon klingelte. Frau Kim In-ye? Ja, am Apparat. Sie sind eine Familienangehörige von Frau Kim Yong-ye? Es war das erste Mal, dass die Klinik, in der Yongye untergebracht war, mit ihr telefonisch Kontakt aufnahm. In ruhigem Ton ihre eigene Angst überspielend, informierte die Krankenschwester sie über das Verschwinden Yongyes. Wir tun unser Bestes. Falls Sie irgendetwas von ihr hören sollten, teilen Sie uns das bitte sofort mit. Sie eilte zu ihrem Sohn, um ihn in den Arm zu nehmen. Sein kleiner Körper glühte. Mama, das habe ich gut gemacht, oder? Sein Gesicht war gerötet, entweder wegen des Fiebers oder weil er ein Lob erwartete. Aber natürlich, du hast absolut stillgehalten. Nachdem ihr der Arzt mitgeteilt hatte, dass keine Lungenentzündung vorlag, nahm sie ein Taxi nach Hause und trug ihren Sohn durch den Regen nach oben. Falls das Fieber über Nacht nicht fiele, müsste sie ihn ins Krankenhaus bringen. Sie packte gerade für den Notfall eine Tasche mit Krankenversicherungskarte und Kleidung, als gegen 9 Uhr das Telefon wieder klingelte. Gott sei Dank, Sie haben sie gefunden. Vielen Dank. Ich komme Sie dann wie geplant nächste Woche besuchen. Ihre Dankesbekundungen an die Anruferin kamen von Herzen, aber wegen der Erschöpfung klang ihre Stimme heiser und fremd. Erst nachdem sie aufgelegt hatte, wurde ihr bewusst, dass es im ganzen Land geregnet hatte, also auch in den Bergen, wo man Yonghye gefunden hatte. Der Atem ihres Sohnes rasselte. Die ganze Nacht über wechselte sie regelmäßig die feuchte Kompresse auf seiner Stirn, wobei sie von Zeit zu Zeit in einen Dämmerschlaf fiel. Dabei hatte sie die Vision eines Waldes im Regen. Merkwürdigerweise konnte sie sich die Situation genau vorstellen, obwohl sie gar nicht dort gewesen war. Schwarzer Regen, ein schwarzer Wald, ein weißgraues Krankenhaushemd, nasse Haare. Ein Abhang im Dunkeln, Yongye als schwarzer Klumpen zwischen Wassermassen. Erst als sie am Morgen wieder die Handfläche auf die Stirn ihres Sohnes legte und diese sich etwas kühler anfühlte, war sie erleichtert. Sie trat aus dem Zimmer und betrachtete einen Moment lang das bläuliche Licht der Morgendämmerung, das durch die Balkontür fiel. Dann legte sie sich seitlich mit angezogenen Beinen auf das Sofa im Wohnzimmer. Sie musste unbedingt noch eine Stunde schlafen, bevor Zhu aufwachte. Große Schwester, ich mache einen Handstand. Blätter wachsen aus meinem Körper. Und meine Hände schlagen Wurzeln. Ich verschmelze mit der Erde, endlos, endlos. Ich spreize meine Schenkel ganz weit, denn Blumen beginnen aus meinem Schoß zu sprießen. Aber dann? Yongyes Stimme, die sie im Halbschlaf zu hören glaubte, klang zunächst leise und angenehm, wurde dann kindlich und zuletzt in unverständliches Gebrabbel überzugehen. Ein Ekelgefühl, so stark, wie sie es noch nie empfunden hatte, ließ sie hochschrecken. Dann fand sie sich plötzlich vor dem Spiegel im Bad wieder. Aus ihrem linken Auge lief Blut, das sie schnell wegwischte. Seltsamerweise bewegte sich ihre Hand im Spiegelbild nicht. Sie stand nur da und starrte unverwandt auf ihr blutendes Auge. Zhu hustete und sie war sofort hellwach. Sie sprang auf und eilte ins Kinderzimmer. Yongyes Bild verscheuchend, die vor längerer Zeit mit angezogenen Knien genau dort in einer Ecke gesessen hatte, ergriff sie die kleinen Hände ihres Sohnes, die geschüttelt von dem Hustenanfall zuckten. »Ist ja alles gut«, flüsterte sie, nicht ganz sicher, ob sie ihren Sohn oder sich selbst beruhigen wollte. Vielen Dank.